Woher kommt Rassismus? Die schlechte Nachricht vorweg, ich kann die Frage nicht beantworten. Meine Eingangsthese war, Rassisten sind dumm und unwissend. Wenn intelligente und gebildete Menschen sich rassistisch äußern, dachte ich, würde das aus taktischen Gründen und wieder besseres Wissen erfolgen. Auch jetzt habe ich keinen wirklichen Grund anzunehmen, dass ich damit falsch lag. Allerdings musste ich während der Recherche dieses Kommentars erfahren, dass etliche kluge Menschen komplizierte Theorien entwickelt haben, um die Entstehung des Rassismus zu erklären oder um Lösungsansätze dafür anzubieten. Es ist nicht einmal evident, wie sich Rassismus etwa von Fremdenfeindlichkeit oder anderen sattsam bekannten Phobien abgrenzt, da es durchaus Schnittmengen gibt. Julien Raymond war im 18. Jahrhundert ein Sklavenhalter auf Haiti, damals eine französische Kolonie. Er selbst war ein Farbiger, so wurden damals Personen genannt, die weiße und schwarzafrikanische Vorfahren hatten. Raymond engagierte sich gegen die Rassenvorurteile der Weißen und stritt gleichzeitig für den Erhalt der Sklaverei. Seine Überlegung dabei, wenn die weißen Sklavenhalter erkennen würden, dass sie wichtige ökonomische und soziale Interessensübereinstimmungen mit den farbigen Sklavenhaltern gemein hätten, so würden ihre rassistischen Vorurteile in den Hintergrund treten. Nach der Französischen Revolution fuhr Raymond sogar nach Frankreich, um seine Thesen direkt vor der Nationalversammlung vertreten zu können. Die Idee an sich ist zwar abartig, aber die dahinterliegende Frage, ob es rationale Überlegungen gibt, die den rassistischen Reflex überlagern können, ist nicht uninteressant. In diesem Kontext ist es wichtig zu wissen, ob Rassismus instinktiv ist oder nicht. Beide Standpunkte werden vertreten. Das wichtigste Argument für die Position, der Rassismus sei eben nicht instinktiv, scheint zu sein, dass Instinkte immer Selektionsvorteile gewähren, was der Rassismus nicht tut. Das erleidet zwei naheliegende Einwände. Erstens wissen wir wenig über die Entstehungszeit unserer Spezies, folglich wissen wir nicht wirklich, was damals Selektionsvorteile brachte und was nicht. Und zweitens stimmt es nicht, dass Instinkte oder sonstige erbliche Attribute einer Spezies Selektionsvorteile mit sich bringen müssen. Sie dürfen bloß nicht so nachteilig sein, dass sie andere Selektionsvorteile überwiegen. Ein Beispiel: Das menschliche Knie ist die reinste Katastrophe, aber die Intelligenzvorteile des Neokortex bringen uns als Spezies so große Vorteile, dass die Unzulänglichkeit unserer Knie uns nicht umbringt. Ich möchte jetzt die These vertreten, dass Rassismus irrational ist, zumindest unter der Prämisse einer entwickelten Gesellschaft. Schon dadurch kann er also nicht instinktiv sein, denn Instinkte können nicht irrational sein. Sie können zwar dysfunktional sein, zum Beispiel wenn die Umweltbedingungen, die ein Instinkt hervorgebracht haben, sich verändern. Eine Spezies ohne Verstand kriegt die Veränderung nicht mit, kann dann auch nicht den Instinkt abschalten und geht womöglich ein. Das ist nicht Irrationalität, sondern Pech. Wie bei Zugvögeln, die sich am magnetischen Nordpol orientieren und nicht mitbekommen, wenn er seine Position verändert. Rassismus bringt dem Inhaber dieser Befindlichkeit keinerlei Vorteile. Ein rassistischer Chirurg operiert nicht besser als ein nicht-rassistischer. Häuser werden dadurch nicht besser gebaut. Kühe nicht besser gemolken. Taxis kommen nicht schneller ans Ziel. Im Gegenteil, wertvolle gesellschaftliche Ressourcen werden verpulvert. Wer den Film Hidden Figures kennt, erinnert sich vielleicht, dass die eine Mathematikerin, die bei der NASA eine Schlüsselfunktion bei der Berechnung von Flugbahnen innehatte, jedes Mal eine Dreiviertelstunde verschwinden musste, wenn sie für kleine Mädchen musste, obwohl es eine Damentoilette praktisch gleich um die Ecke gab. Die war aber für weiße Frauen reserviert und die Mathematikerin war eben dunkelhäutig. Nun, wir können uns vermutlich kontrovers darüber unterhalten, wie sinnvoll es ist, Leute in Blechdosen ins All zu schießen. Aber angenommen, es wäre sinnvoll, wie viel Nutzen hat in diesem Fall die Rassentrennung bei Toiletten gebracht? Gar keinen. Im Gegenteil, wertvolle Arbeitszeit und somit auch das Geld der Steuerzahler wurde völlig sinnlos verschwendet. Eine Kleinigkeit nur, möchte man meinen. Aber jetzt multipliziere das Phänomen mal Millionen von betroffenen Menschen, mal Dutzende von Vorfällen pro Opfer und pro Tag, mal Jahrzehnte, Generationen oder Jahrhunderte. Durch die Addition der Schäden über lange Zeit kommt eine ganz andere Dimension heraus. Wenn die Rassisten die Kosten ihrer Perversion selbst tragen würden, wäre das vielleicht nur halb so schlimm. Aber wir tragen alle die Kosten. Wir sind insofern alle ihre Opfer. Ich habe zwar gerade kühn behauptet, dass Rassismus und seine Vetter ersten Grades Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamophobie und so weiter den hiervon befallenen Personen keine Vorteile bringen. Und das stimmt. Aber Politiker und Religionsführer können, entsprechende Skrupellosigkeit vorausgesetzt, durchaus davon profitieren, indem sie diese Attribute, wenn andere sie haben, instrumentalisieren. Wir nennen solche Menschen neuerdings Populisten. Früher sagte man Demagogen dazu. Diese Instrumentalisierung wird dadurch begünstigt, dass die diversen diskriminierenden Vorurteile oft und leicht miteinander verwechselt werden. Der Fußballspieler Özil hat seinen Kritikern Rassismus vorgeworfen. Sie sind jedoch eher ausländerfeindlich und islamophob, denn das Türkentum ist, auch wenn Erdogan offensichtlich anderer Meinung ist, keine Rasse, sondern schlicht eine Nationalität. Und jetzt wäre es schwierig, weil nach rationalen Maßstäben Özil gar kein Ausländer ist. Geboren wurde in Gelsenkirchen. Deutscher als das geht es nicht mehr. Die deutsche Staatsangehörigkeit hat Özil auch. Wie kann er denn Ausländer sein? Dazu habe ich mich schon früher geäußert. Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht geht weiterhin im Regelfall von der Lex Sanguinis, also von der Persistenz des deutschen Blutes aus. Eingebürgerte sind zwar formaljuristisch den Biodeutschen gleichgestellt, aber man muss sich trotzdem ständig anhören, man sei doch nur ein Iraner, ein Spanier, ein Amerikaner und so weiter mit einem deutschen Pass. Diese Formulierung ist, denke ich, bewusst so gewählt, dass es nach einer Urkundenfälschung klingt. Andere Formulierungen, die diesen Sachverhalt beschreiben, wären durchaus denkbar, ohne dass es wie eine quasi Straftat klingt. Übrigens, dieses X mit einem deutschen Pass-Ding gibt es nicht nur bei den Rechten. Auch fortschrittlichen Menschen geht diese Redewendung erstaunlich leicht über die Lippen, wie ich selbst mehrfach erlebt habe. Auch werden oft Antisemitismus und Antijudaismus miteinander verwechselt, obwohl längst nicht alle ethnischen Juden diese Religion praktizieren. Der Wiener Hofprediger Abraham a Santa Clara, der jahrelang von der Kanzel herab Gift und Galle gegen Juden spuckte, war nicht eigentlich ein Antisemit. Seine Hasstiraden waren durchaus religiös gemeint. Sobald ein Jude zum einzig wahren Glauben konvertierte, war er durchaus zufrieden. Und umgekehrt ist manch ein katholischer Märtyrer der Nazis gar keiner. Die Nonne Edith Stein kam ja auch nicht ins KZ, weil sie eine katholische Nonne war, sondern weil sie nach Nazi-Lesart eine Jüdin war. Gegen Nonnen hatten die Nazis bekanntlich rein gar nichts. Wie ich eingangs schon gestanden habe, weiß ich nicht, woher der Rassismus kommt. Halten wir aber zumindest fest, dass er nicht gerade dazu führt, dass die Rassisten klarer denken können.